Willkommen bei More Than Powering Today, dem Premium B2B-Podcast von Sungrow, in dem führende Expertinnen und Experten über wegweisende Projekte der erneuerbaren Energien sprechen.
Willkommen zu More Than Powering Today. Mein Name ist Christos Tsekis und ich bin zuständig bei Sungrow im Charging-Umfeld. In dieser Folge geht es um eine Frage, die immer relevant für Logistik- und Transportunternehmen ist. Wie lässt sich die Ladeinfrastruktur auslasten und wie wird daraus ein skalierbares Geschäftsmodell? Heute mit mir ist Jossa. Jossa hat eine vielfältige Erfahrung also im Bereich Elektromobilität und er ist auch Gründer und CEO bei DepoCharge. Willkommen, Jossa.
Ja, danke, Christos. Freut mich, heute hier zu sein. Genau, Jascha Speck ist mein Name. Ich bin einer der Gründer und Geschäftsführer von DepoCharge. Mit DepoCharge bauen wir einen Marktplatz fürs geteilte Laden von Elektro-Lkw am Depot auf. Ich habe über 10 Jahre Erfahrung in der Elektromobilität, habe im Pkw-Bereich schon mal einen Ladeservice aufgebaut, eine Tochterfirma von BMW, Mercedes und PP. Und ja, mit dem Wissen geht es jetzt an die Elektrifizierung des Schwerlastverkehrs.
Zuerst kommt immer wieder die Frage, was ist heute gut für quasi Truck-Charging? Und oft kommt das Thema so, liegt das Problem an der Hardware an sich oder an der Nutzung?
Ja, ich denke, das ist klar, dass die Hardware mittlerweile verfügbar ist. Also insbesondere die Ladehardware ist ja auch erprobt aus dem Pkw-Bereich. Und wir haben Hardware mit hohen Leistungen, mittlerweile auch im Megawatt-Charging-Bereich, mit gekühlten Ladekabeln. Das funktioniert wirklich einwandfrei. Und auch auf der Fahrzeugseite hat sich in den Jahren sehr, sehr viel getan. Mittlerweile haben wir mehrere Modelle mit Reichweiten von über 500 Kilometern auf dem Markt. Die Fahrzeuge sind auf der Straße, die sind eigentlich in fast allen Einsatzszenarien nutzbar. Wo jetzt das nächste große Thema auftritt, ist die Nutzung. Ja, bei der Nutzung sehen wir ganz klar noch Optimierungsmöglichkeiten. Genau da setzen wir an. Es ist im Endeffekt so, dass jeder, der Ladeinfrastruktur betreibt, eben auch viele Logistiker, die selber jetzt anfangen, Ladeinfrastruktur aufzubauen, stellt schnell fest, dass mit der eigenen Flotte die Ladeinfrastruktur gar nicht vollständig ausgelastet ist und dass es sehr, sehr viel freie Kapazität gibt, die man entsprechend gemeinschaftlich nutzen kann. Und genau da baut DepoCharge drauf auf.
Es gibt wirklich ungenutzte Kapazität. Und oft kommt die Frage, also was ist heute wirtschaftlich also falsch sozusagen? Ist das also das Thema Pricing, Zugang oder Auslastung also von der Ladeinfrastruktur?
Das Hauptthema ist auch hier die Auslastung. Also, das ist eigentlich immer so das KPI für jeden, der Ladeinfrastruktur betreibt. Mit einer hohen Auslastung kann ich einen niedrigen Preis möglich machen. Und die Preise sind insbesondere, wenn man jetzt aufs öffentliche Laden schaut, haben wir eine Situation mit ganz unterschiedlichen Preisen und wo auch unterschiedliche Ladekarten zu einem verschiedenen Preis am Schluss führen können. Das bedeutet, wenn ich da die falsche Ladekarte bei einer Ladesäule davor halte, insbesondere wenn das vielleicht eine Ladesäule ist, die für PKWs aufgebaut wurde, jetzt nicht ganz spezifisch für Trucks, dann kann mich das schnell mal 79 Cent brutto kosten. Das sind netto so ungefähr 66 Cent. Im Vergleich im Depot kostet mich das eher 36 oder weniger. Das sind also 30 Cent wirklich ein Kostenunterschied auf der Kilowattstunde. Bei 500 Kilowattstunden Batteriegröße sind das 150 Euro für eine Ladung, die mich also so eine falsche Ladung kosten kann. Und das bedeutet, wenn ich nicht die richtige Ladesäule finde mit dem richtigen Preis, kann mich das wirklich teuer zu stehen kommen und auch meine Tour verhageln. Und hier sehen wir eigentlich genau gerade die Chance. Das öffentliche Laden ist für Elektro-LKWs, wie gesagt, grundsätzlich möglich. Es entsteht auch mehr und mehr Ladeinfrastruktur. Allerdings ist das Angebot noch dünn. Und wenn man eben auf Pkw-Ladeinfrastruktur ausweicht, kann es schnell sehr, sehr teuer werden. Und auf der anderen Seite haben wir viele Logistiker, die am eigenen Standort Ladeinfrastruktur aufgebaut haben und freie Kapazitäten haben. Ja, denn die Infrastruktur wird meistens für den Fall angeschafft, dass die Fahrzeuge dort über Nacht geladen werden oder im Zweischichtbetrieb vielleicht um die Mittagszeit zurückkommen. Und dann gibt es so eine Stunde mit Peakleistung und dann steht die Infrastruktur von morgens bis abends eigentlich ungenutzt auf dem Hof. Und genau da ist nun die Möglichkeit, diese ungenutzte Infrastruktur zugänglich zu machen für Dritte und daraus ein gemeinschaftlich genutztes Netzwerk aufzubauen, was dann gesamtwirtschaftlich für alle besser ist.
Was macht DepoCharge also im Vergleich zu anderen, also klassischen Anbietern?
Ja. Wir mit DepoCharge sind ein Marktplatz, der auf bestehenden Systemen aufsetzt. Wir sagen immer, vereinfacht kann man so da drauf schauen. Es gibt einmal die Anbieter und die Systeme, die den Standort planen, bauen, betreiben und auch optimieren. Also ganz klassisch ein Ladestations-Backend-System, CPMS oder auch ein Energiemanagementsystem. Wir sind ein Aggregationslayer, der diese verschiedenen Standorte miteinander verknüpft und sind auch dahingehend mit den verschiedenen Systemen kompatibel. Was wir ermöglichen über diese Aggregation ist eben Zugang und Abrechnung durch Drittnutzer. Und das in einer Art und Weise, wo ich als Standortbetreiber immer die volle Kontrolle über die Nutzung durch Dritte habe. Ich kann also selber entscheiden, für wen ich den Standort öffne, zu welchen Uhrzeiten, beispielsweise von Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr. Ich kann auch unterschiedliche Preise je Nutzergruppe festlegen, beispielsweise einen Einstiegspreis von 39 Cent und für meine Subunternehmer oder strategischen Partner einen günstigeren Preis und habe damit eben die volle Kontrolle über die Drittnutzung und das alles über eine Plattform. Und wir wickeln dann eben den Zugang ab, das heißt, wir geben den Drittnutzern Zugang zu der Infrastruktur, entsprechende Öffnungszeiten und wir rechnen die geladenen Kilowattstunden ab und zahlen garantiert an den Depotbetreiber aus.
So, warum sollen die heute investieren und nicht kurz warten, bis, keine Ahnung, in ein, zwei Jahren so die Situation besser wird?
Also ich glaube, zum Thema Timing und Warten ist so das Wichtigste, oder was ich auch aus den Gesprächen jetzt mit wirklich vielen Kunden mittlerweile lerne, ist einfach anzufangen und Erfahrungen zu sammeln. Ich glaube, die Transformation, die jetzt hier vor der Logistik steht, ist eine der weitreichendsten und grundlegendsten, die die Branche seit langem gesehen hat, mit entsprechenden Chancen und Risiken. Und jetzt geht es eben darum, wirklich erste Erfahrungen zu sammeln, nicht nur auf den Aufbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur zu warten, sondern eben auch am eigenen Standort Infrastruktur aufzubauen, wenn das möglich ist, im Sinne der Investitionskosten und auch des Netzanschlusses.
Und ab wann glaubst du, dass es sich lohnt, dass so ein Dritter auch die Ladeinfrastruktur freizuschalten? Und wenn du eine Zusammenfassung machst, was soll ein Unternehmen heute machen, damit in zwei, drei Jahren also das Szenario lukrativ wird?
Ja. Also ich glaube, der Zeitpunkt für den Einstieg ist eigentlich recht früh. Denn also zumindest bei uns ist es so, wir sind, wie gesagt, als Systemerweiterung, es ist keine Systemumstellung, sondern man kann sich da eigentlich bei uns registrieren und recht einfach einsteigen. Wir haben keine Grundgebühren, keine Einrichtungsgebühren. Und wir sagen immer, der Zeitpunkt ist eigentlich dann, wenn man seine eigenen Betriebsabläufe kennt. Das heißt, wenn man die ersten Erfahrungen mit dem eigenen Fahrzeugen gesammelt hat und weiß, wann ich eben freie Kapazitäten habe, dann würde ich sagen, das einfach auszuprobieren. Und wir haben Kunden, die starten mit einer Ladesäule und gucken einfach mal sozusagen, wie es läuft und wie es passiert und schalten dann flexibel weitere Ladesäulen hinzu. Wir haben andere Kunden, die im ganzen Ladepark für Drittnutzung mittlerweile geöffnet. Es geht, wie gesagt, glaube ich, viel darum, aktuell noch in der Phase Erfahrungen zu sammeln, zumal ja auch das Ganze auch noch stark gefördert wird. Ich denke, wenn man wirklich am Anfang der Elektrifizierung steht, geht es vor allem mal darum, auch für sich zu analysieren, welche Touren kann ich denn eigentlich elektrisch fahren? Wo lohnt sich für mich schon der Einsatz von Elektro-Lkw? Da spielt zum einen das Thema Stromkosten rein, was ich eben über das Teilen von Ladeinfrastruktur optimieren kann. Die Mautbefreiung, also eigentlich immer Touren mit Strecke rechnen sich schnell und weitere Faktoren. Und sobald ich dafür ein erstes Gefühl habe, würde ich sagen, dann sollte man wirklich anfangen, in die Umsetzung zu gehen. Es gibt, wie gesagt, Förderprogramme für die Ladeinfrastruktur. Die Mautbefreiung, die noch bis 31 wirkt, das sind alles begünstigende Faktoren, um anzufangen. Und dann, und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, den natürlich wir auch extrem nach vorne bringen möchten oder auch eben betonen, ist, dass man diese Transformation ja nicht alleine stemmen muss, sondern dass eben eine Chance darin besteht, wenn man das gemeinschaftlich tut und wenn man sich eben über ein Netzwerk zusammenschließt und die Ladeinfrastruktur miteinander nutzt. Und ein schönes Beispiel dafür ist das, was wir in der Schweiz gesehen haben. Wir sind in der Schweiz gemeinsam mit ASTAG, das ist der Schweizer Nutzfahrzeugverbund, im Markt aktiv und betreiben einen gemeinsamen Ladeservice. Und das hat die Historie, dass eigentlich letztes Jahr in der Schweiz hat sich so eine Gruppe von Pionieren der Elektromobilität zusammengetan und sich überlegt, wie kann ich denn eigentlich der Branche helfen, diese Transformation zu stemmen? Und wie können auch die Unternehmen, die vielleicht die Möglichkeiten haben, im Größeren die Ladeinfrastruktur aufzubauen, weil sie die Netzanschlüsse haben, weil sie die Investitionshöhen auch tätigen können, wie können diese größeren Unternehmen den Kleinen helfen, bei dieser Transformation nicht hinten anzubleiben, sondern eben mitgenommen zu werden? Und genau, von der ASTAG als Verband ist da diese Verbandslösung entstanden von Mitgliedern für Mitglieder. Und ja, das ist wirklich eine super Sache. Es findet sehr großen Anklang in der Branche, sehr großen Zulauf. Und wir glauben, dass eben genau dieses Gemeinschaftliche, dieser Gedanke des Gemeinschaftlichen einen wesentlichen Faktor in dieser Transformation spielen kann. Und deswegen sind wir mit vielen weiteren Verbänden in Deutschland, aber auch Benelux und Österreich dazu im Gespräch.
Ich glaube, auf jeden Fall ein wichtiger Aspekt ist, was die Technologie angeht. Also, und weil wir zusammen auch ein gemeinsames Projekt haben im Bereich Heavy-Duty-Vehicle. Was glaubst du ist am wichtigsten? Also ist wirklich die Hardware bzw. die Effizienz der Hardware, die Steuerung oder beides quasi eine Schnittstelle zwischen der Hardware und der Steuerung der Ladestationen?
Mhm. Ich denke, das sind auch viele Aspekte, aber die Hardware, dass die Hardware verlässlich funktioniert, ist auf jeden Fall, steht ganz vorne. Weil in der Logistik ist es so, dass Prozesse wirklich funktionieren müssen. und zwar verlässlich. Also ich bin selber seit, ich glaube, 8 Jahren, also fahre ich elektrisch und habe natürlich auch meine ganzen Erfahrungen gemacht. Ich stand schon an verschiedensten Ladesäulen, wo dann die Ladekarte nicht funktionierte oder wo ich Ladeabbrüche hatte. Als Privatperson hat man da eine gewisse Fehlertoleranz, insbesondere als so ein Early Adopter. Aber in der Logistik ist der Raum für Fehler ist gering. Also das heißt, das muss funktionieren und die Hardware muss entsprechend verlässlich funktionieren. Dann ist natürlich das Thema Leistung, also wie viel Energie kann ich dort aus der Hardware rausziehen, ist ganz entscheidend. Gekühlte Kabel ist ein großes Thema. Wir haben wirklich viele Kunden, die kommen mit komplett leeren Batterien an den Standort und ziehen dann innerhalb kürzester Zeit 500 Kilowattstunden durch so eine Station. Das heißt, das muss funktionieren und das ist wirklich das A und O. Mhm. Und das nächste ist sozusagen nach einem verlässlichen Betrieb der Ladeinfrastruktur ist dann die Optimierung. Die Optimierung im energiewirtschaftlichen Sinne, dass ich also am Standort einen dynamischen Stromtarif nutze oder meinen PV-Überschuss optimiere oder vielleicht eine Batterie einsetze. Und auf der anderen Seite die Optimierung eben durch die Vermarktung freier Kapazität an Dritte. Das ist ein Hebel, der, wenn man es sich durchrechnet, mindestens genauso groß ist wie die Optimierung der eigenen Ladevorgänge.
Joshua, aus deiner Sicht, welche sind heutzutage die Bottlenecks, also für die Ladeinfrastruktur? Ist Netzanschluss, also Zugang zu öffentlichen Ladestationen? Und plus, was glaubst du, ist das wichtigste Modell oder das bessere Modell aktuell? Depot-Charging oder öffentliches Laden? Mhm.
Also ich glaube, was Bottlenecks angeht, ist natürlich der Netzanschluss immer das, was da im Vordergrund steht. Und das, was auch wirklich zeitlich kritisch ist. Denn den muss man sich frühzeitig sichern. Also Vorlaufzeiten können teilweise mehrere Jahre dauern, bis man den Netzanschluss dann bewilligt bekommt. Und das kann ich immer empfehlen, wenn es auch darum geht, um in einigen Jahren eben ready zu sein, sich frühzeitig den Netzanschluss zu sichern. Ein zweites Bottleneck, was wir sehen, oder grundsätzlich eigentlich ein Bottleneck, was eigentlich immer auch überall diskutiert wird, ist einfach Infrastruktur im Allgemeinen und ausreichend verfügbare Infrastruktur für Elektro-Lkw. Im öffentlichen Bereich wird viel aufgebaut, das wird aber noch Jahre dauern, bis das wirklich flächendeckend Netz für alle Routen verfügbar ist. Und genau aus dem Grund glauben wir eben, dass das halböffentliche Laden, und zwar nicht nur mit der eigenen Flotte am eigenen Standort, sondern im Geteilten, eine sehr wichtige Ergänzung zum öffentlichen Laden ist. Das ist kein Entweder-Oder, aber das sind im Endeffekt zwei Modelle, die gesamtheitlich dazu führen, dass man wirklich eigentlich alle Routen dann auch fahren kann. Und was hier, denke ich, wichtig ist, oder vielleicht auch ein, zwei Berichte sozusagen aus der Erfahrung ist, wenn wir über das Öffnen der eigenen Ladeinfrastruktur am Standort für Dritte sprechen, dann kann man das entweder so machen, dass man einen Standort wirklich öffentlich schaltet und übers Roaming freigibt. Das bedeutet aber, dass man keine Kontrolle mehr darüber hat, wer dann diesen Standort nutzt und auch zu welchen Preisen an diesem Standort geladen wird. Denn über die klassischen Roaming-Strecken kann auch am Schluss im Endeffekt ein Pkw dann auf dem Hof stehen. Und das kann ich nicht mehr kontrollieren. Und die Ladeinfrastruktur auf dem Betriebsgelände ist aber oft auf dem Werksgelände hinter Werkstoren mit Sicherheitsvorschriften, Haftungsthemen und ähnlichem. Und aus genau dem Grund glauben wir, dass das Roaming für das Teilen von Ladeinfrastruktur, so wie es Stand heute im Markt gebaut ist, nicht so wirklich funktionieren wird. Sondern dass es eine Lösung braucht, mit der man den Zugang wirklich ganz ausgewählt an Dritte einschränken kann. Auch nur damit ist man fördermittelkonform. Ne? Weil im Endeffekt bei den Fördermitteln geht es auch darum, dass man die Nutzung an Dritte an einen im Vorhinein bestimmbaren Personenkreis einschränken kann. Und ja, das ist ein entscheidender Punkt, der sich in diesem Depot-Sharing, dem halböffentlichen Raum, unterscheidet vom öffentlichen Laden. Und da haben wir, wie gesagt, eine Depot-Charge eine Lösung für, über den das möglich wird, dass man genau das halböffentliche Laden eben trotzdem gemeinschaftlich organisieren kann, auf einer Plattform miteinander dort den Zugang vereinbart, die Preise vereinbart und das Ganze auch noch vollautomatisiert abrechnet.
Was ist die eine Entscheidung, die ein Unternehmen oder Logistikfirma muss heute treffen, damit quasi also das Modell also wirtschaftlich sich auslasten?
Ganz entscheidend ist anzufangen. Das ist entscheidend, um Erfahrungen über den operativen Betrieb zu sammeln. Und dann eben in die Skalierung später einzusteigen. Denn die Elektromobilität wird kommen. Die Fahrzeuge werden in den Markt kommen. Es wird auch Wettbewerbsdruck entstehen durch eben CO2-neutralen Transport. Und die Unternehmen, die jetzt vorangehen und die jetzt auch einen gewissen Mut zeigen, auch am eigenen Standort entsprechend aufzubauen, die erarbeiten sich strategisch Wettbewerbsvorteile, die in mehreren Jahren, glaube ich, ganz entscheidend werden. Und aus dem Grund ist eigentlich mein erstes Argument in die Richtung, wirklich zu sagen, man sollte anfangen. Und das Zweite ist, man muss es nicht alleine tun. Und man kann auch, wie gesagt, aus dem Laden im Endeffekt nicht nur ein Kostenthema, sondern ein Geschäftsmodell machen. Wenn man sich bei dem Umstieg gemeinschaftlich organisiert und wirklich das zusammen angeht, und das kann eben über Verbände sein, das kann aber auch über Stückgutnetzwerke sein oder über Partnerschaften im Industriegebiet, Dann besteht die Möglichkeit, diesen Infrastruktur-Invest auf mehrere Schultern eigentlich zu legen und das wirklich eben gesamtwirtschaftlich attraktiver für alle zu machen. Und das ist für uns, wie gesagt, so ein ganz entscheidender zweiter Faktor, um jetzt eigentlich frühzeitig in die Vernetzung zu gehen, sich gemeinsam zu überlegen, wie kann man Transformation zusammen hinbekommen. Und dann in 2-3 Jahren, wenn die Fahrzeuge auch aufgrund der CO2-Vorgaben wirklich im höheren Stile in den Markt kommen, gewappnet zu sein für den Umstieg, der dann bevorsteht.
Bezüglich unser gemeinsames Projekt, also es geht hier um ein Sungrow IDC 480e, also nämlich 480 genau. kW mit 4 Satelliten. Häufig, also von Kunden von uns oder sogar Fahrer, also Drivers, kommt die Frage Reservierung, also weil ab und zu sind die Ladepunkte auch belegt und die Fahrer wollen also im Voraus einen Ladepunkt reservieren, damit sie sicher sind, in einer halben Stunde ist die Batterie auf XY% und dann fahren die los. Ja. Welche ist deine Meinung drüber und wie optimiert das ganze Modell, also Depotcharge?
Ich glaube auch, dass Reservierung wichtig werden wird, denn wir werden schon an den Zeitpunkt kommen, wo die Auslastung so hoch ist, dass man Reservierungen braucht, weil man Priorisierungskonflikte hat, weil im Endeffekt mehr Fahrzeuge im Standort den Standort anfahren wollen, als dort Ladekapazität verfügbar ist. Und zwar nicht nur im Sinne von Zeit, sondern auch im Sinne von Energiemenge. Insbesondere im öffentlichen Laden, beispielsweise an so einem Milan's Truck Park, sehen wir das teilweise heute schon. Wir haben aber bei vielen unserer Logistiker Stand heute den Fall, dass die Infrastruktur wirklich den ganzen Tag eigentlich ungenutzt dort steht. Und wir haben jetzt selbst beispielsweise bei einem unserer Kunden, der hat schon richtig viel Auslastung auf seinem Standort, der macht an einer Station im Monat mehr als 10.000 Euro Umsatz. Also das ist wirklich, wirklich viel, was da durchläuft. Und da ist immer noch ganz viel freie Kapazität. Das heißt, dass es wirklich zu diesem Priorisierungskonflikt kommt, das dauert noch ein bisschen. Wird aber wichtig werden, weil man ja im Endeffekt seine Touren verlässlich planen muss. Also wir setzen Reservierungsfunktionalität gemeinsam mit Partnern um. Entscheidend ist da auch nochmal zur Einordnung, dass wir wie gesagt ein Aggregationslayer sind. Wir sind ja nicht das betreibende System am Standort. Es gibt immer noch ein Backend-Management-System, oft auch ein Energiemanagement. Aber wir integrieren dann entsprechend mit diesen Systemen und stellen dann Reservierungsanfragen an den Standort. Und ich war tatsächlich gerade gestern auf einem Workshop in der Schweiz mit ein paar von den ganz großen Logistikern. Die haben teilweise schon über 100 Elektro-Lkw im Fuhrpark. Und da haben wir das auch heiß diskutiert, insbesondere ob die Reservierung vollautomatisiert aus Systemen kommen soll oder ob der Fahrer das selber macht, ob es No-Show-Gebühren geben soll. Also ich glaube, man muss einfach gucken, dass man bei dem Thema das, was in der Theorie möglich ist und das, was aber im Fahreralltag am Schluss in der Praxis umgesetzt wird und dann halt auch auf dem Hof, wie das so passiert, das darf nicht zu weit auseinander liegen. Das müssen einfache, ganz pragmatisch nutzbare Lösungen bleiben.
Also, wie du gesagt hast, also gibt es auch ungenutzte Energie. Also Einspeisung bringt nicht so viel also Geld wirklich heutzutage. Das heißt also, Speicher ist auch ein großes Thema, vor allem in Kombination mit dynamischen Tarifen. Also, würdest du auch den deutschen Mittelstand darüber quasi empfehlen, auch Speicher damit einzubauen, damit die Energie gespeichert wird und nachträglich auch benutzt wird, auch für das Laden oder quasi auch für den eigenen Bedarf?
Ja, also ich glaube, Speicher werden eine zentrale Rolle spielen in der Elektrifizierung von Logistikstandorten. Aus 2 Gründen. Das eine ist die energiewirtschaftliche Optimierung, also dass ich im Endeffekt meinen eigen produzierten Strom zwischenspeichern kann, wenn die Fahrzeuge eben tagsüber unterwegs sind und dann kann ich abends den Strom entsprechend an die Fahrzeuge wieder abgeben. Aber auch aufgrund von Netzanschlussengpässen, ne? Weil im Endeffekt der Netzanschluss teilweise gar nicht die Maximalleistung hergibt, die ich brauche, um alle Fahrzeuge gleichzeitig zu laden. Das ist insbesondere der Fall, wenn ich beispielsweise einen Zweischichtbetrieb habe und dann kommen um die Mittagszeit 10, 20, bei einem unserer Kunden 60 LKW und müssen gleichzeitig laden, und zwar mit Peakleistung. Das gibt der Netzanschluss gar nicht her. An dem Standort steht ein 45 Megawattstunden Speicher. Also das heißt, ein Speicher wird auch eingesetzt, um Leistung bereitzustellen und kann eben energiewirtschaftlich genutzt werden, um zum einen die Stromkosten zu optimieren, aber natürlich auch die Flexibilität dieses Speichers dann an den Flexibilitätsmärkten und Regelmärkten zu vermarkten. Natürlich ist so ein Invest nicht ganz ohne, also ein Speicher kostet ja auch was, aber ich glaube, wenn man das gut durchrechnet, ist es auf jeden Fall ein Schlüssel für einen wirtschaftlich optimierten Betrieb von einem Depotstandort, und wir sehen das mehr und mehr bei unseren Kunden, und zwar nicht nur im kleinen Stil, sondern wirklich Großspeicher im richtig großen Stil, also teilweise eben mit 50 Megawattstunden, sogar ein Kunde jetzt mit über 100 Megawattstunden.
Was kann heute also Depotcharge machen oder was wird auch umgesetzt bei euch, damit auch eine Logistikfirma die Versteigerung der Energie macht?
Also wir bereiten unsere Systeme so vor, dass sie im Endeffekt wirklich verschiedenste Preismodelle abbilden können. Und im Kern ist das, was wir machen, ist eigentlich eine recht mächtige Preis- und Abrechnungsmaschine plus Zugang. Aber Preis und Abrechnung ist eigentlich so das Herzstück. Stand heute sind die Tarife bei unseren Kunden sehr, sehr simpel, sehr, sehr einfach. Das ist einfach ein Preis pro Kilowattstunde, das ist einfach für den, der die Standorte anbietet in der Berechnung und das ist auch einfach für den, der die Standorte nutzt. Aber natürlich geht die Diskussion schon los, ob man unterschiedliche Time-of-Use-Tarife hat, einen Abendstarif, einen Morgenstarif. Wenn die Strombeschaffung an den Day-Ahead-Markt gekoppelt ist, wenn man dynamisch beschafft oder eben das Eigenerzeugungsprofil der PV-Anlage sich im Verkaufspreis widerspiegeln soll, dann sind wir bei dynamischen Stromtarifen. Und das wird sicherlich kommen, dass man auch den Preis am Standort dynamisch gestaltet. Und noch eins weiter gedacht, sehr, sehr spannende Frage ist das Thema Versteigerung von eben Kapazitäten und Mengen. Denn wenn ich im Endeffekt auf der einen Seite ein Fahrzeug habe, eine Route, die eine gewisse Route, ich sage es mal von München nach Hamburg fährt und zwischendrin laden muss, dann habe ich Energiemengen, die dort im Endeffekt gebraucht werden. Und theoretisch könnte man darüber nachdenken, auf diese Energiemengen zu bieten. Als öffentlicher Ladeparkbetreiber, aber auch als halböffentlicher Ladeparkbetreiber. Und das könnte eine sehr, sehr spannende Dynamik noch mit sich führen, denn das sind enorme Energiemengen, über die wir da sprechen. Und wer diese Energiemengen dann entsprechend am Standort verladen darf, der macht daraus Geschäfte.
Josef, vielen Dank also für die klaren Einblicke. Also wenn ich das zusammenfasse, geht es nicht nur lediglich um die Ladeinfrastruktur. Die Steuerung spielt auf jeden Fall eine große Rolle. Und wenn man auch eine Beratung also von einer Firma wie TepoCharge kriegt, kann man auf jeden Fall Depot-Charging optimieren. Damit sind wir heute am Ende der Episode More Than Powering Today. Vielen Dank für das Zuhören und bis zur nächsten Episode. Vielen Dank, Joscha.
Ja, danke, dass ich heute hier sein konnte. Danke dir.
Das war More Than Powering Today, der B2B-Podcast von Sungrow. Alle Links, Quellen und weiterführende Informationen zu dieser Folge findest du in den Shownotes.